Nee, ist schon ich gut, dass du das machst.
Immer noch einmal
Vorsicht
noch
ist die Mutter der Porzellankiste.
Verhext. Kennt ihr das? Wenn man zeitgleich was sagt.
Jetzt ja, aber du hast ja gar nichts bedroht. Also du hast uns mit nichts verhext.
Nee, man muss doch.
Ja, okay, aber das ist eine da Sonderregel.
Ich glaube, da gibt es lokale unterschiedliche Regeln, glaube ich. Das ist wie mit Pulle und diese Zone, wenn man beim Fangen nicht gefangen werden darf. Bei uns hieß
das
Pulle.
Heißt
Freio heißt es.
Horre heißt
nee,
das.
Freio. Ja,
Horre. Das sind wir doch.
Pulle. Leute, schreibt uns doch mal bitte in die Spotify-Kommentare, ob ihr bei Dirk, bei Tim oder bei mir groß geworden seid.
Ja, und ihr müsst uns nicht diese, es gibt so eine Karte, die müsst ihr uns nicht schicken, wo man sehen kann, welche Begriffe wo benutzt
die
werden.
Muss ich auch
wir wollen das einfach wissen von euch, weil ihr interessiert uns.
Ihr schickt uns, wie ihr es genannt habt, und wir sagen euch, wo
ob's
ihr herkommt.
Genau.
Du bist, also, was du isst oder so. Ne?
So ähnlich, aber hallo und herzlich willkommen. Zu dir bringe ich noch was. Bye. Namen richtig aussprechen. Herzlich willkommen, das ist die erste Folge im neuen Jahr. Folge 135.
Ja.
Ist das so?
Neues.
Die letzte Folge war
an
Tag
vor Silvester.
Silvester.
Zum Festo.
135. Ist das die Folge 135?
Ja, und damit haben wir auch genug über diese Zahl geredet. Schön, dass ihr wieder zuhört.
Ich hätte nichts dazu gesagt. Also ist wirklich, also ich weiß nicht, was du meinst.
Am Anfang dieses sechsten Jahres von dir bringe ich noch was bei.
Wow. Das ist schon, das ist ein Fünftel meines Lebens. Das ist echt viel. Das fällt mir jetzt erst auf.
So ein Fünftel. Ja, ich habe heute auch wieder darüber nachgedacht, dass ich habe ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal so darüber gewitzelt, dass ich gemeint habe, so das ist mein größtes Commitment, was ich irgendwie in den letzten Jahren am Stück gemacht habe, abgesehen zu dem zu Tim.
Mir? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gerade zu dir gesagt, du bist mein größtes Glück.
Ja, genau, aber dann der Podcast, also das ist schon krass,
ist
einfach
schon
die Consistency. Wie auch immer, jetzt haben wir uns genug selbst beweihräuchert.
Ja, wollen wir wie in den letzten Jahren in die Themen starten?
Ja.
Ja.
Vielleicht, da kann ich einfach anfangen. Ich habe nämlich eine Geschichte mitgebracht. Und zwar die Geschichte von Juliane Köpke. Juliane?
Moment, Köpke war mal ein Torwart der deutschen Nationalmannschaft.
Also das war Andi Köpke. Das war Andi Köpke, glaube ich. Ich glaube aber nicht, dass die verwandt sind. Also,
okay,
glaube ich nicht.
Nur.
Juliane ist nämlich in Lima geboren. Mhm. In Peru. Genau. Und Juliane war am 24. Dezember 1971 17 Jahre alt und sie wollte mit ihrer Mutter auf dem Flug 508 mit der Airline Lanza von Lima über Pucallpa nach Iquitos, auch in Peru, fliegen. Ihre Eltern haben beide in Peru gearbeitet und wie gesagt, sie wurde in Lima geboren, kannte das Land ganz gut und sprach auch fließend Spanisch. Der Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits in Iquitos und deswegen wollten die da auch hin, um sich wieder zu sammeln quasi, um wieder als Familie komplett zu sein. So, aber als er dann davon gehört hat, dass die beiden mit diesem Flug fliegen wollten, hatte er so ein paar Bedenken, weil die Airline Lanza doch bekannt dafür war, sehr unsicher zu sein. Anderthalb Jahre vorher gab es nämlich einen Flugzeugabsturz. So, die Airline war auch zu diesem Zeitpunkt keine 10 Jahre alt, hatte alte Maschinen und so weiter, war einfach unsicher. Die beiden sind dann aber trotzdem geflogen, weil das halt der schnellste Flug in diesem Zeitraum war. Es war halt auch Weihnachten und da fliegen nicht so viele Flieger und dann sind die halt mit dem geflogen. Und das war anfänglich eigentlich auch ein ganz angenehmer Flug, bis ungefähr eine halbe Stunde vor dem Zwischenstopp in Pucallpa. Da ist nämlich ein Blitz eingeschlagen und die Maschine ist dann im Sturzflug nach unten geflogen. Ein Propeller hat dann aber wohl so massiven Schaden genommen, dass dann in einer Höhe von 3000 Metern über dem Grund das Flugzeug zerbrochen ist. Juliane saß in einer Dreierreihe und ist angeschnallt mit den Sitzen und einem Teil des Flugzeugs nach unten gestürzt. Und dabei ist sie wohl so wie so ein Ahornsamen nach unten geflogen. Man kennt das vielleicht so ein bisschen. Genau, also man sieht dann, also wenn diese Dinger fallen, dann fällt das nicht einfach runter, sondern das gleitet quasi so ein bisschen runter. Und das hat am Ende wohl ihren Fall so sehr abgebremst, dass sie zwar noch verletzt, also sie hatte einen Schlüsselbeinbruch und so ein paar innere Wunden, aber sie hat am Ende überlebt, diesen Fall, aus 3000 Metern Höhe sozusagen.
Das ist schon ziemlich hoch.
Was schon ziemlich hoch ist und auch eine wirklich sehr glückliche Situation. Also wir hatten ja schon mal einen Flugzeugabsturz, da hat jemand überlebt, weil er auf einen Ameisenhaufen gefallen ist. Da, also
das
so
war ein Fallschirm.
Ja, ich dachte auch,
Fallschirmunglück, ne?
Stimmt.
Aber ich meine, wenn man so will, ist das auch ein Flugzeug.
Eine ähnliche Höhe, ja.
Ähnliche Höhe und ähnliche Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich dabei einfach umzukommen. So. Und sie hat es aber tatsächlich geschafft. Sie war aber auch leider dann die Einzige, die diesen Flugzeugabsturz überlebt hat. So, jetzt war sie die einzige Überlebende und war dann lange bewusstlos und ist am 25.12., also einen Tag später, morgens dann aufgewacht und wusste erstmal nicht genau, wo sie war. Für sie war es aber ein sehr bekanntes Umfeld, denn ihre beiden Eltern waren beide BiologInnen. Ihr Vater Hans Wilhelm Köpke hat in der Forschungsstation Panguana in Iquitos gearbeitet, deswegen war er da. Und ihre Mutter war Maria Köpke, eine damals sehr bekannte Ornithologin. Juliane war auch schon öfters, auch als kleines Kind mit ihren Eltern im Urwald. Die Umgebung kannte sie dann also doch. Also sie war schon öfters im Urwald, weiß, wo gefährliche Tiere vielleicht lauern oder welche Frösche man vielleicht besser nicht essen sollte. Sie wusste also dann doch ein paar sehr wichtige Basics. Sie hat dann auch in der Nähe so ein bisschen nach Essen gesucht. Sie wusste, das ist erstmal sehr wichtig. Wasser ist erstmal nicht so das Problem, weil es im Urwald natürlich einfach auch sehr viel regnet und man da eigentlich immer sehr gut an Wasser kommt. Und sie hat dann tatsächlich Bonbons gefunden, die sie dann mehrere Tage mit sich mitgenommen hat, einfach weil sie wusste, dass sie das essen kann. Und bei allen anderen Dingen war sie sich sicher, wenn sie sich unsicher ist, isst sie es lieber nicht, weil wenn es giftig ist, dann ist es wirklich, wirklich sehr, sehr
gefährlich. Die waren quasi noch vom Flugzeugabsturz, die Bonbons wahrscheinlich, schätze
genau,
ich.
Richtig. Ne, die lagen, genau, die lagen nicht vorher im Urwald, sondern die sind dann halt mit dem Absturz sozusagen.
Von so einer Bonbonpflanze. Wer kennt sie nicht?
Ja, genau, richtig. Dieser Flugzeugabsturz ist in der Nähe von dem Rio Chebonha passiert. Das ist ein kleiner Fluss und wir alle wissen, und sie wusste damals auch schon, dass es wichtig ist, einen Fluss dann abwärts zu gehen, weil man dann meistens auf Zivilisation trifft. Die Zivilisation war auch recht nah. Man hat Hubschrauber gehört, die nach ihr gesucht haben. Das Problem war nur leider, dass der Wald so dicht war, dass man sie nicht gefunden hat. Aber man hat halt von unten die Hubschrauber gehört. Und das war für sie wohl sehr deprimierend. Natürlich, weil wenn du denkst, du wirst gerade gefunden und so. Sie wusste aber, wie gesagt, wenn sie einfach den Fluss weiter runter geht, in dem Fall ist sie getrieben, also sie ist ins Wasser gegangen und ist dann einfach den Fluss weiter runter getrieben, wusste sie, dass sie
nicht getraut,
früher oder später da auch was findet. Ja, es gibt auch so ein paar Geschichten dazu, dass sie natürlich, also dass sie auch mit wilden Tieren halt irgendwie in Kontakt kam, also zum Beispiel, dass Krokodile auch in der Nähe waren oder auch Piranhas zum Beispiel. Sie hat aber das eigentlich alles ganz gut überstanden, was natürlich so 10 Tage nach so einem Flugzeugabsturz mit einem passieren ist, natürlich, dass die Wunden so nekrotisch werden, so ein bisschen, und sie hatte dann auch so Kontakt mit Maden tatsächlich, die sich dann da so ein bisschen verfangen haben.
Aber das heißt, 10 Tage lang war sie unterwegs?
Sie war insgesamt 10 Tage unterwegs. Am 10. Tag hat sie dann so eine kleine Hütte gefunden, wo ein Boot war, und da wusste sie, okay, da ist sie wahrscheinlich ziemlich sicher. Dort ist sie dann in dieses Boot hat sie sich reingezogen und wurde dann einen Tag später tatsächlich auch gefunden von Waldarbeitern und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht, wo sie dann mit ihrem Vater wieder zusammengekommen ist. Was natürlich für sie mega glücklich war nach 10 Tagen im Urwald. Und wie gesagt, sie war 17 Jahre alt, hatte ein relativ kleines Kleid sozusagen an, nicht mehr, es war alles dünn und sie hatte überhaupt keine Ausstattung, wusste aber, dass sie einfach so ein paar Basics halt weiß, und für sie war das kein komplett unbekanntes Terrain. Ich glaube, wenn man erstmal da jetzt das erste Mal sich im Urwald dann befindet, dann gerät man ja dann erst recht noch mal mehr in Panik. Aber sie ist deswegen, weil sie halt da diese Erfahrung hatte, ist sie einfach sehr, sehr ruhig geblieben. Solche Geschichten enden ja meistens nicht irgendwie nur bei 2 Zufällen, sondern jetzt gibt es ja auch noch einen dritten. Werner Herzog, ein relativ bekannter Regisseur, kennt man auch mittlerweile, ist ja auch ein relativ bekannter Schauspieler, der sollte eigentlich auch bei diesem Flug dabei sein. Hat aber dann diesen Flug verpasst und hat dann von dieser Geschichte Wind bekommen, wusste, dass er eigentlich auch in diesem Flieger sitzen sollte, und hat dann 1998 mit ihr einen Dokumentarfilm über ihre Geschichte gedreht. Und diesen Film gibt es auch auf YouTube, also den kann man sich ganz gut angucken. Genau, und Juliane Köpke, und das ist am Ende jetzt auch ein schönes Happy End, bisschen wie ich finde, jetzt Juliane Diller, ist dann auch Biologin geworden und war dann lange stellvertretende Direktorin der Zoologischen Staatssammlung in München. Ja, und das war die Geschichte des Überlebenskampfs der Juliane Köpke.
Das ist auch spannend. Das heißt, man kann eigentlich jetzt nach München gehen und an einem Abend mit ihr wahrscheinlich drüber sprechen.
Sie tritt auch, oder sie ist auch einmal in einer Talkshow aufgetreten beim SWR vor 5 Jahren, wo mehrere Geschichten zu vermeintlich unlösbaren Situationen, wo sie ein Gast war, und sie auch davon erzählt hat, was sie da erlebt hat und auch wie sie dann am Ende auch ihr Leben lang auch immer noch so ein bisschen darunter halt auch leidet. Also einfach, weil sie dabei ihre Mutter verloren hat, sie natürlich ein traumatisches Erlebnis hatte und sie aber trotzdem doch ganz gut so durchs Leben gekommen ist mit den Auf und Abs, die sowas natürlich mit sich bringt. Ne? Aber die Geschichte kann auch irgendwie Mut machen. Also wie gesagt, sie war 17 Jahre alt und hat das alles geschafft. Echt eine sehr, ja, sehr krasse Geschichte.
Boah, ich würde ja heutzutage hoffentlich von den meisten Flugzeugen erwarten, dass die auch einen Blitzeinschlag aushalten. Und ich glaube, das tun die meisten auch. Da gibt's
ja, ich saß auch mal in einem Flieger, in den Blitz eingeschlagen hat. Das passiert gar nichts, außer dass es wahnsinnig laut ist.
Ja, genau. Also in den heutigen Flugzeugen, ich glaube, da ist das, gehört das zur ganz, ganz klassischen Ausstattung. Und das, also die Standards sind jetzt ja auch nochmal deutlich andere. Das war jetzt ja vor 50 Jahren und so eine Airline wie Lansa damals dürfte heutzutage wahrscheinlich gar nicht fliegen. Also wahrscheinlich. Also,
Ryanair, just saying.
Das kommt auch auf das Land an, wo das Flugzeug fliegt und so, ne? Schätze ich.
Ja, also es gibt auch, also Aeroflot zum Beispiel, die eine russische Airline, die ist, glaube ich, auch eine sehr, also bekannt dafür, dass da einfach auch öfter mal irgendwie Unfälle passieren. Aber es gibt auch Airlines, die...
Das kann auch mit ganz tollen, teuren Flugzeugen passieren, wie wir jetzt vor ein paar Tagen gehört haben mit dem Airbus.
Ja, das ist übrigens ein
Zufall. Wo
eine
fucking Tür aus dem Flugzeug rausfällt. Das muss man sich mal überlegen. Habt ihr das mitbekommen, dass auch zwei iPhones rausgefallen sind und man die gefunden hat und die funktionieren noch?
Ja.
Also, ja, iPhones sind sowieso ziemlich krass.
Indestructible,
was Stürze angeht.
Ja, aber trotzdem, ich finde, es ist immer so ein bisschen, ich finde, man hat irgendwie berechtigterweise, kann man teilweise auch Angst vorm Fliegen haben. Also das ist einfach so gefühlt, wenn da was passiert, dann passiert halt irgendwie sehr viel und es kann halt sein, dass man das dann halt nicht überlebt, aber es
aber
ist
die
halt
Wahrscheinlichkeit,
trotzdem,
dass was passiert, ist halt eigentlich relativ gering. Man hört es halt nur immer sehr
genau, und deswegen finde ich, kann ich diese Ängste auch auf jeden Fall verstehen. Aber es ist einfach, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es einfach wirklich eins der sichersten Fortbewegungsmittel. So.
Ja.
Mal vom Klima abgesehen, das ist jetzt, also darum soll es jetzt nicht gehen, aber wie gesagt, die Sicherheit ist einfach mittlerweile so, so gut, dass man da eigentlich keine Angst haben muss.
Ja, aber ich, also mir ist schon auch immer noch ein bisschen mulmig, wenn ich auf so einen langen Flug gehe auch und so. Da kann ich mich nicht ganz frei machen von. Deswegen immer, ich schlafe immer schnell ein, was eigentlich ganz gut ist. Und ich habe aber letztens gelesen, das soll man nicht machen, denn die unsichersten Momente sind am Anfang und am Ende, also beim Start und bei der Landung. Und wenn man da schläft, ist sehr schlecht, wenn man dann ja nicht gut reagieren kann, wenn man halt dann zum Beispiel schnell das Flugzeug verlassen muss oder irgendwie.
Ganz ehrlich, also ich bin ja wirklich, also ich bin ja so Vertreterin der Sorte, die, also die pennt halt am besten im Flugzeug, besser als irgendwo anders.
Ja.
Und das liegt meiner Interpretation nach halt wirklich einfach daran, dass ich jegliche Verantwortung halt für diese paar Stunden abgebe. Weil ich hänge dann halt da oben, mein Leben liegt in den Händen von den PilotInnen. Und wenn ich abstürze, ist auch selbst dann meine Handlungsvielfalt sehr eingeschränkt. Also wenn wir notlanden, okay, dann muss ich halt irgendwie aus dem Flugzeug raus. Und ansonsten,
aber dann bist du auch wach,
Also genau, also, da denke ich mir, so tief schlafe ich nur auch wieder nicht.
Stimmt. Okay, okay. Ja. Entschuldigung.
Deswegen, also ich schlafe auch gerne vor dem Start schon.
Ja,
einfach in den Sitz flacken und gute Nacht.
Ja, kann ich verstehen. Ja. So. Ich versuche ja dann immer noch so ein bisschen diese Sicherheitshinweise irgendwie noch mitzunehmen, so ein bisschen.
Ja,
aber
ich fühle mich
halt
auch immer schlecht, wenn man nicht hinguckt.
Ja, das stimmt.
Mir total leid.
Das Gefühl hatte ich auch.
Die
geben sich so
die
viel
Hampeln
Mühe.
Jetzt, für uns. Wampelt die da rum, dann gebe ich denn, also dann gucke ich auch immer absichtlich besonders hin, so damit die sehen, der ist nett, der guckt uns zu.
Das denke ich aber auch, das ist so, keine Ahnung. Ja. Und noch was anderes, also Stichwort Flugzeugabstürze, wenn wir schon dabei sind. In Japan ist es ja auch so gewesen, da gab es in Tokio, glaube ich, auch einen Flugzeugabsturz. Also kein Absturz, sondern da ist ein Flugzeug, bei der Landung hat, glaube ich, ein anderes Flugzeug gestriffen.
Ja.
Und dann ist das Flugzeug in Brand geraten. Und dann sind aber wirklich alle lebend raus, dank der Stewardessen und Stewards an Bord, die einfach da ihren Job gemacht haben.
Ja und nein.
Und das Ding ist komplett ausgebrannt, glaube ich, und dann haben sie es trotzdem alle geschafft. So. Also
wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben die ja so ein Coast Guard-Flugzeug irgendwie, also eins, was die Küste irgendwie abfliegt.
Ja, das lag gestriffen. Daran, da gab es ein Erdbeben und deswegen sind die da rumgeflogen,
Das kann sein. Ich weiß bloß, dass da drin, glaube ich, auch 4 Leute ums Leben gekommen sind.
Ach so,
oder so.
Das wusste ich nicht. Ja.
Also ich glaube, dass die große Boeing, oder was, ich weiß nicht, ob es eine Boeing war, ja, da haben wohl alle überstanden, aber ich glaube, dieses kleine Flugzeug, da sind, glaube so, ich, also ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, da sind ja Leute ums Leben gekommen.
Ja. Ist natürlich, ja, ist ja trotzdem schade natürlich. Aber ich meinte jetzt tatsächlich auch, also die Leute, die dann ihren Job in dieser großen Maschine gemacht haben, dafür sind die dann halt auch da. Man denkt immer, wenn man mit denen fliegt, das ist quasi so eine Assistenz, die irgendwie, keine Ahnung, einfach Essen und Trinken irgendwie ausgibt und vorne irgendwie zeigt, okay, hier, jetzt, so kommt ihr raus. Mhm. Die sind halt im Zweifel wirklich dafür da, dass man lebend dann aus so einem Flugzeug rauskommt. Und die sorgen dann dafür, dass auch alle sicher oder möglichst alle sicher rauskommen. Und das ist dann deren eigentliche Aufgabe, so, dass sie halt darauf vorbereitet
sind. Ja, aber deren eigentliche Aufgabe ist halt auch, super viel anderes Zeug innerhalb von dem Flieger zu kontrollieren. Also das kriegt man hinter den Kulissen ja gar nicht mit. Also ich habe nie im Kopf, dass das die Servicekräfte an Bord sind, sondern ich denke immer so,
halt lange,
deren Job ist halt so vielfältig und die müssen ganz viele Sachen machen, auch in Kommunikation mit den PilotInnen und so weiter.
Stimmt.
Und dann denke ich mir halt, die Armen, die dann jetzt auch noch irgendwie bedienen müssen.
Ja,
so.
Ja, stimmt.
Also das ist so, ich glaube, das ist wirklich eigentlich der kleinste Teil deren eigentlichen Jobs. So.
Stimmt.
Aber.
Vielleicht haben wir ja Stewards oder Stewardessen unter den
an Bord
Zuhörenden
sozusagen.
Und die können uns ja dann mal einfach Bescheid sagen, wie das so ist.
Ja.
Oder? Machen wir so.
Ja.
Ich kann gar keinen smoothen Übergang so richtig machen. Also so ein bisschen schon, weil ich glaube, wenn man mitkriegt, dass jemand bei Flugzeugunglück ums Leben kommt, dann kann man auch mal traurig sein und weinen. Und ich wollte eigentlich mit einer Frage einsteigen. Und zwar, habt ihr eine Idee, warum Menschen weinen?
Da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Gründe, ne? Das eine, also so aus Trauer.
Also weinen im Sinne von
Tränen vergießen.
Ja, zur Reinigung des Auges, würde ich sagen.
Aber warum musst du, wenn du einen Film guckst zum Beispiel, der traurig ist, deine Augen reinigen?
Ja, das darauf bezog sich gerade meine Frage.
Achso, es ist das emotionale Weinen
so,
gemeint.
Okay,
ja.
Also nicht Tränen, sondern
du hast
Weinen.
Tränen gesagt. Gerade.
Nee, warum weinen Menschen?
Nee,
aber
auf meine
so
Nachfrage hin.
Achso, okay, jetzt verstehe ich die Verwirrung. Genau, ich rede vom emotionalen Weinen.
Ach so.
Ja.
Ich wusste das mal und ich habe es wieder vergessen.
Es ist einfach so eine Reaktion des Körpers. Klar, es ist eine Reaktion des Körpers, aber der Körper weiß nicht, wohin mit seinen Emotionen und sagt einfach, flutet die Augen oder so.
Reinigung
der Augen. Irgendwas Sinnvolles machen und dann Augen reinigen. Ja.
Das ist halt eine Diskussion, die gibt es schon seit super langer Zeit. Wenn ich das richtig gelesen habe, in dem, um was es gleich geht, hat auch Charles Darwin sich das schon überlegt und hat gesagt, es gibt keinen guten Grund dafür. Wahrscheinlich hat sich das evolutionär einfach mal so entwickelt und ist geblieben. Ne? Aber
also ich weiß nicht, denk mir halt, es ist ja auch eine Kommunikationsweise.
Ah.
Ne? Also gerade neugeborene Säuglinge, Kinder kommunizieren, bevor sie halt die Sprache als menschliche Sprache erlernt haben, halt über Laute und eben auch großes Missempfinden über Tränen und Weinen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das quasi so eine Urkommunikation ist, die halt irgendwie erhalten bleibt.
Wie das Lachen vielleicht auch.
Ja, wobei Tränen ja auch zum Beispiel, wenn man so will, ruhig passieren, ne? Also Lachen hört man im Normalfall, ne?
Ja, aber auch ruhige Tränen können ja ein Ausdruck von Schmerz sein.
Genau, also ich glaube auch, dass da auch noch ein bisschen was drinsteckt. Ja, aber ich leg einfach mal los. Das Ding ist, also wie gesagt, es geht um emotionale Tränen. Es gibt ja noch ganz andere Tränen, ne? Wenn du Zwiebeln schneidest oder so. Aber es geht um emotionale Tränen. Und es gibt eben noch keine gute und abschließende Antwort darauf, warum Menschen weinen. Bei Nagetieren ist es ein bisschen anders, da ist man einen kleinen Schritt weiter, weil man da zum Beispiel bei Mäusen und bei Mullen, also wie zum Beispiel bei einem Nacktmull, nachweisen konnte, dass die Tiere weinen oder sich sogar in den eigenen Tränen einreiben oder damit einreiben, um das aggressive Verhalten ihrer Artgenossen zu reduzieren.
Ui.
Also,
verstehe. Mh.
Das nennt man soziales Chemo-Signaling oder Chemo-Signaling,
Botschaften senden.
Genau.
Ja.
Und bei Mäusen zum Beispiel gibt es da halt auch ein eigenes Organ in der Nase, das solche chemischen Signale die von den Tränen verbreitet werden, von den Tränen anderer Mäuse. Mhm. Da gibt es ein Organ, das nimmt das auf und verarbeitet das. Aber Menschen haben sowas nicht.
Also es ist quasi ein Schutz auch, ne?
Ja, also, ja. Also es hat was, also es schützt den sozialen Zusammenhalt, genau, dieser, ja, Population, ja, zum Beispiel. Verstehe. Und Menschen haben so ein Organ nicht. Und trotzdem hat sich dann ein Forschungsteam des Weizmann Institute of Science in Israel hat sich gedacht, naja, also, well, wenn es bei Mäusen klappt, dann könnte das ja auch bei Männern klappen. Ne? Der Übergang von Mann zu Maus ist schon mal ganz wichtig. Und es waren nicht irgendwelche Tränen. Es ging hier, ja, so. Ja, wir kommen gleich dazu. Und es geht nicht um irgendwelche Tränen, sondern eben Trauertränen. Und zwar nicht irgendwelche Trauertränen, sondern Trauertränen von Frauen. Und ich benutze jetzt hier in meinem Beitrag die Begriffe Frauen und Männer so, wie sie halt auch in der Studie genutzt worden sind.
Wenn also dann von, binäres,
genau,
XYXX.
Wird gar nicht genau beschrieben.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich
aber,
male, female,
ja,
genau.
Ja, also assigned at birth.
Ja, auf jeden Fall kann ich nur allen ans Herz legen, die Studie auch mal reinzugucken. Es ist frei verfügbar und wurde im Journal PLOS oder PLOS Biology im Dezember veröffentlicht.
Findet ihr auch wieder auf Ko-fi.
Genau, packen wir wieder auf Ko-fi drauf. Alle anderen Studien der letzten Folge sind auch schon da. Und die Forschenden sammelten von 6 Frauen in, wenn ich das richtig gelesen habe, in 125 Sessions Trauertränen ein. Und dazu ließ man sie alleine traurige Filme schauen und sammelte die Tränen am unteren Ende der Wange ein.
Aber warum sind das denn Trauertränen? Das können doch dann auch Mitgefühltränen zum Beispiel sein.
Ja? Es sind auf jeden Fall, okay, ich habe jetzt Trauertränen gesagt, emotional. Also das sind
ja
auf jeden Fall emotionale.
Ja, weil das ist wirklich ein Unterschied.
Das stimmt. Dann lass mich das rephrasen. Es sind emotionale Tränen. Ich habe es jetzt einfach Trauertränen genannt, okay, weil die Alliteration schöner klingt.
Ja, okay.
Und wie gesagt, am unteren Ende der Wange eingesammelt. Und die Frauen durften nicht geschminkt sein, damit da quasi nichts reinkommt. Und die mussten unter quasi dem Einfluss, wenn man so will, von hormoneller Verhütungsmittel stehen, damit ein möglicher Einfluss des Eisprungs auf den Körpergeruch, der dann quasi von der Wange da reinkommt,
nicht
existent ist, genau.
Boah, yes.
Ja.
Das ist, versteht ihr, das ist ein Grund, warum so viele Studien immer nur mit sogenannten Cis-Männern laufen, weil es angeblich diese Zyklusunterschiede nicht gibt, diese hormonellen, was übrigens Bullshit ist, weil auch Männer haben Zyklen, aber wie auch immer.
Ja. Jedenfalls, die haben darauf geachtet.
Das ist sauer.
Es ging in erster Linie nämlich darum, dass die Tränen geruchslos sind. Das war das Allerwichtigste daran. Ne? Und das sollte quasi die Wange der Frau dafür sorgen, dass es irgendwelche Gerüche gibt oder so. Dann sollte das auch bei einem Testmittel, was quasi die Alternative zu Tränen genutzt wird, auch so sein. Deswegen haben die Kochsalzlösung genommen und denselben Frauen auch vom Auge aus die Wangen herunterlaufen lassen und dann auch gesammelt.
Ja,
das heißt, die hatten am Ende 2 Lösungen, und zwar einmal Tränen und einmal Kochsalzlösung. Mhm. Und danach haben sie 25 Männer an 2 aufeinanderfolgenden Tagen ein Spiel am Computer spielen lassen. Und dabei spielten die gegen einen Computeralgorithmus, dachten aber, also man hat ihnen gesagt, sie spielen gegen einen echten anderen Menschen. Und der war aber so programmiert, dass er öfters unfaire Züge gemacht hat. Also da ging es darum, um irgendwie Geld sich gegenseitig zu nehmen und zu verteilen und so.
Und dann haben
und
die
der,
Männer geweint.
Nein, aber diese Algorithmen haben quasi, also der Computergegner hat sich öfters unfair verhalten. Und das sollte halt dafür sorgen, dass der Proband aggressiv wird dadurch. Und immer wieder konnten dann die Probanden, also die Teilnehmer, konnten dann entscheiden, ob sie sich an dem Gegner rächen wollen, indem man quasi diesen vermeintlichen echten Betrügern Geld wegnehmen würde, ohne dass man selber welches bekommt. Ne? Also diese, man kann quasi dafür sorgen, dass man sagt, ich bestrafe dich für dein Verhalten, ist Racheverhalten, aber ich habe aber keinen Vorteil daraus.
Und währenddessen haben sie entweder echte Tränen oder Kochsalztränen unter die Nase gerieben bekommen oder so.
Genau, an einem der beiden Tage bekamen sie Frauentränen zum Schnüffeln, am anderen Tag Kochsalzlösung. War zufällig, ja klar, schnüffeln, bestes Wort. Und dann hat man sich halt angeschaut, wie oft haben die Teilnehmer im Schnitt eine aggressive Rachetat vollbracht.
Oh, es ist einfach wie voll mit Stereotypen, will man denn bitte in die Studie packen?
Ja, wir kommen dazu, warum die das gemacht haben. So. Aber warum haben sie das gemacht? Und wie oft haben sie das gemacht? Wie oft haben sie Geld weggenommen? Und dabei kam heraus, dass Männer, die Frauentränen schnüffelten, die haben sich zu 43,7% weniger häufig dafür entschieden, sich zu rächen.
Ui.
Und das ist schon recht viel. Aber damit noch nicht genug. Die haben auch...
Wie viele Männer waren das an den
25.
Okay.
Und dann haben sie nochmal 26 Männer genommen, 26 Probanden, und haben den Versuch in einem MRT wiederholt. Und dann hat man sich funktionales MRT-Bildgebung angeguckt, also quasi die Gehirnaktivität, und hat dabei gesehen, dass die Bereiche im menschlichen Gehirn, die mit aggressivem Verhalten in Verbindung gebracht werden, das sind der präfrontale Cortex und die Anterior Insula, Insel, ich weiß nicht genau, ob was man im Deutschen dazu sagt. Und da hat man gesehen, dass die deutlich weniger aktiv waren, wenn die emotionalen Tränen geschnüffelt worden sind, anstelle von Kochsalzlösung. Also beides weist darauf hin, dass halt auch bei Menschen für soziales Chemo-Signaling, also quasi, ja, das genutzt werden kann. Das passiert auch, also das passt halt auch zu einer weiteren Studie, und das ist halt auch der Grund, warum die quasi diese Auswahl gemacht haben. Einige von den Forschenden, die an dieser Studie beteiligt waren, hatten Jahre zuvor eine andere Studie gemacht. Da konnten sie zeigen, dass das quasi emotionale Tränen von Frauen in Männern das Testosteronlevel sinken lässt. Das war quasi deren ursprüngliche Geschichte. Und sie haben quasi auf diese Methodik aufgebaut und haben sich deswegen entschieden, das zu machen. Haben das aber selber auch als Limitation ihrer Studie später angegeben.
Weißt du, was ich hätte jetzt ja mal interessant gefunden, wenn sie auch Männertränen gehabt hätten.
Ja.
Und dann geguckt hätten, reduziert das auch die Aggression oder ruft es vielleicht neue hervor und was auch immer. Also ich finde das so unangenehm irgendwie.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Sagen sie auch selber, kommen wir auch gleich dazu. Erstmal haben sie noch gesagt, und das hätte ich eigentlich fast damit gerechnet, dass du herkommst und das sagst, die haben selber gesagt, die Teilnehmerzahl ist überschaubar.
Ja, ich habe es extra nicht gesagt, weil ich dachte, es ist mittlerweile allen klar.
Ja, und die haben dann deswegen ein sogenanntes Bootstrap-Analyse gemacht. Das ist so ein statistisches Werkzeug oder Mittel. Ganz selten hört man in Deutschland da auch den Namen Münchhausen-Methode.
Ja.
Und damit testet man die Robustheit dieser Ergebnisse. Also wie sehr kann man sich darauf verlassen, wenn man nur so eine kleine Sample-Menge hat. Und auch die Ergebnisse von diesem Bootstrapping, die haben das irgendwie, ich glaube, mit 1000 oder mit 10.000 random Samplings gemacht. Also kann man auf jeden Fall nachlesen. Ist ein bisschen komplizierter, das zu verstehen. Haben aber das weiter bestärkt und bestätigt, dass die Ergebnisse robust sind. Und ich sag's fast jedes Mal, wenn ich über so eine Studie spreche, auch hier gibt's natürlich Limitation, das ist so ein bisschen die erste Studie in die Richtung, und die AutorInnen selbst sagen, man müsste den Effekt halt auch erstmal auch auf Frauen testen. Also wie geht es denn eigentlich Frauen, wenn sie Frauentränen riechen?
Völlig irrelevant, das
Frauen,
ist doch total egal. Warum sollte man das testen?
Du musst halt, die sagen halt, wir haben halt damit angefangen, weil wir quasi unter den Umständen, die wir hatten, damit am besten arbeiten konnten, und das kann man kritisieren, und das machen sie zum Glück auch selber in ihrer Diskussion am Ende. Und generell sagen die, dass sie sogar eher davon ausgehen, dass dieser Effekt wahrscheinlich eher alle menschlichen Tränen hervorruft. Speziell eben auch die Tränen von Babys zum Beispiel, bei denen halt die Kommunikation noch eingeschränkt ist.
Ich meine, bei Cis-Männern weiß man ja auch, dass wenn sie Väter geworden sind, dass sich dann das Testosteron-Level auch also signifikant reduziert aufgrund des Babys und auch schon aufgrund der Schwangerschaft tatsächlich der
entwickelt sich ja gleichzeitig mit, ne? Ja.
Und insofern, also ist das sicherlich nicht nur an die Tränen gekoppelt.
Ja, bestimmt nicht, ja.
Aber ja, es ist interessant, aber es ist halt auch irgendwie total eklig. Also weißt du,
ja, wie der
Auswahl,
Aufbau schon so ist.
So, ja,
so, ne?
Genau.
Ja,
also so,
Frauen und weinen und die Männer, die dann aggressiv
so,
sind oder
da,
nicht.
Ich wollte gerade sagen, das darfst du eigentlich nicht der breiten Masse zur Verfügung stellen, so wie wir jetzt mit dem Podcast, weil es wird halt immer wieder irgendwelche Dudes geben, die sagen, die Frau, die macht mich zu einem besseren Menschen.
Wenn sie weint?
Nee, mit der Frau bin ich dann nicht mehr so aggro.
Achso. Ja, also... Ja, du meinst die Gefahr von Fehlschlüssen aus der Studie.
Ja, genau.
Weil, also ich finde jetzt rein forschungstechnisch betrachtet, ist das eine nachvollziehbare Studie, und die Ergebnisse sind brauchbar, und jetzt muss man halt einfach weitermachen.
Ja.
Und ich habe auch unter einigen, also ich habe auf mehreren Seiten quasi recherchiert, habe auch Zeitungen gesehen, die darüber geschrieben haben, wo dann auch Kommentare drunter waren, wo dann halt auch jemand meinte, einfach mehr weinen, dann sind auch die Männer nicht mehr quasi gewalttätig. Und das ist ja Quatsch. Also die quasi die Aggression in Anführungsstrichen, zum Beispiel, die in so einem Spiel stattfindet oder auch Aggressionssignale, die im Hirn abgesendet werden in irgendeiner Form, quasi gleichzusetzen mit Aggressionen, die zum Beispiel häuslich oder gegenüber anderen Menschen auch passieren.
Also ich wollte halt auch gerade mal sagen, also die Femizide, die geben uns ja wohl irgendwie eine völlig andere Geschichte mit, ne? Und wenn man jetzt die Studie mit den Femiziden in Deutschland zum Beispiel zusammenpacken würde, dann kann man sagen, es 100% der Frauen, die umgebracht werden von ihren Ex-PartnerInnen, werden Tränen vergossen haben im Laufe der Tat oder im Laufe des Prozesses vor der Tat und es hat nichts daran geändert, dass sie sterben mussten.
Richtig.
So, also, ne?
Ja, deswegen, also es geht hier um die Untersuchung von wirklich neuronalen Abläufen auch aufgrund von chemikalischen Botenstoffen, wenn man
halt
so will.
Ne? Also das ist halt auch so, ich habe auch schon nicht an solchen Studien teilgenommen, aber auch so an so spieltheoretischen Geschichten, wo man dann halt auch irgendwie jemandem Geld geben kann oder man hat dann auch um echtes Geld sozusagen gespielt, in Anführungszeichen, und man ist dann wirklich irgendwie komplett hermetisch abgeriegelt, sitzt in so einer Kammer und spielt dann sozusagen. Und das ist ja auch was, was ja in der Realität ja, ist man ja immer anders mit Tränen ja auch irgendwie konfrontiert und das ist ja dann auch, man sieht, man hört und das sind ja auch andere soziale und einfach andere Rahmenbedingungen so, deswegen kann man das da drauf ja gar nicht so richtig beziehen eigentlich.
Ja, also ich glaube auch, man muss das eher sehen wie ein klitzekleiner Mini-Puzzleteil, der versucht halt zu helfen, zu verstehen, warum
man
Menschen
weint.
Überhaupt weinen. Ne? Weil, also ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel, also ich weine ja auch sehr gerne und sehr häufig, da kann irgendwie ein Video passieren, wo ein trauriger Hund um die Ecke kommt, dann merke ich schon, oh je, da finde ich das süß. Und dann frage ich mich, ich möchte aber doch ja gerade niemanden signalisieren, sei weniger aggressiv. Oder vielleicht ist es eine Schutzhaltung, weil ich sage, da ist jemand schutzbedürftig und braucht gerade besonderen Schutz vor aggressivem Verhalten. Ich weiß es nicht, ne? Also,
wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Gründe und viele Gründe, warum Menschen wahrscheinlich weinen. Aber einer davon ist halt vielleicht, dass dann, die Aggressivität.
So oder so landen wir irgendwie wieder bei einer Form der Kommunikation.
Genau,
ja,
das stimmt.
Ja. Und deswegen denke ich mir, wenn das ein bisschen klarer ist und ein bisschen deutlicher wird, warum manche Signalwege oder welche Signalwege existieren und wie die eventuell auch noch Einfluss haben, dann kann das schon mal erstmal nicht schlecht sein.
Ja, das stimmt.
Aber man muss natürlich auch dann so fair sein und alle Wege gehen und nicht nur die Standard, Frau weint, Mann ist weniger aggressiv. Ne? Da hast du natürlich recht.
Ja. Also, stellt euch mal vor.
Endlich! Wie konnten wir nur die ganze Zeit verbringen ohne Christentum? Shit.
Ja, es ist kein Christentum diesmal.
Oh.
Stellt euch mal vor, es gab so Zwillingsbrüder.
Romulus und Remus.
Danaos und Aigyptos.
Ist fast das Gleiche.
Ja. Und die haben sich um was gestritten?
Eine Frau.
Nee, Erbe.
Ist fast das
Gleiche. Und zwar das Erbe ihres Vaters Belos. Um was halt auch sonst, außer vielleicht noch eine Frau. Belos ist übrigens eine Form von Baal, was ja so viel wie Herr heißt, oder auch Gott, was ich sehr interessant finde. Wie auch immer, um diesen Streit zu lösen, hat Aigyptos eine Vermählung seiner 50 Söhne mit den 50 Töchtern des Danaos vorgeschlagen. Bisschen wild, aber auch praktisch.
Moment, bevor du weiter, ist das die Entstehungsgeschichte von Ägypten?
Nee.
Ah.
Nee.
Okay, also Aigyptos 50 Söhne sollte dem anderen seine Danaos 50 Töchter heiraten.
Genau.
Das ist ja praktisch, dass die zufällig 50 Söhne
finde ich auch voll praktisch.
Aber sind halt Brüder, ne?
Genau,
das heißt,
es sind
alles
auch Inzest,
Cousinen und
so.
Cousins.
Ja, genau.
Okay.
Also, stimmt. Cousinen und Cousins geht ja eigentlich.
Ja.
Ist erlaubt.
Völlig egal.
Völlig okay.
Ja.
So, und Danaos kam das aber alles nicht so ganz richtig vor und er hatte so eine Ahnung, dass das vielleicht ein Hinterhalt sein könnte. Und wurde dann durch ein Orakel auch in seiner Vermutung bestätigt.
Of course.
Und das hat nämlich vorausgesagt, dass die Söhne seines Bruders ihn und seine Töchter umbringen würden.
Okay, also alle 51 Leute.
Genau. Und er wollte das natürlich eher nicht und hat sich ein Schiff gebaut. Und das hat er mit Athenes Hilfe gemacht, weil man verbündet sich ja halt auch mal mit den GöttInnen so.
Okay, wir sind also im alten Griechenland.
Noch nicht. Aber dieses Schiff, was gebaut wurde, war tatsächlich und zufällig auch das allererste Schiff mit doppeltem Bug, was jemals gebaut wurde.
Natürlich.
Ja. Oh,
und das war für 50 Ruderer gebaut. Und mit diesem Schiff ist er aus Libyen nach Griechenland geflohen.
Also 50 Rudererinnen haben ihren Daddy von Libyen nach Griechenland gerudert.
Korrekt.
Okay.
Und während dieser Reise haben sie einen Zwischenaufenthalt auf Rhodos gemacht. Und dort sollen drei seiner Töchter gestorben sein, sodass die Städte Lindos, Ialysos und Kameros dort ihre Namen tragen.
Weil das sind quasi die verstorbenen Töchter.
Genau. Mhm. So, und in Griechenland angekommen, wird Danaos dann auch Herrscher von Argos. Ist halt eine Stadt dort, sehr praktisch. Und so schön, so gut ist es aber dann so, dass über das Land eine große Dürre kommt. Und Danaos schickt also seine Töchter aus, um Poseidon, der ja der Gott des Wassers und des Meeres ist und auch, ja, um Poseidon eben umzustimmen, der die Flüsse hat versiegen lassen.
Ganz kurz, der Ägyptos hat inzwischen das ganze Erbe bekommen, nehme ich mal an, oder?
Nee.
Wie, nee?
Nee, der Streit ist ja noch nicht beigelegt.
Okay, der ist einfach mal gegangen und der Streit bleibt bestehen.
Genau, der
okay.
bleibt bestehen, so. Und die Töchter des Danaos, die Danaiden, habt ihr vielleicht schon mal gehört?
Die Danaiden, das klingt auch wie eine Meteoritenschauer.
Stimmt. Die ziehen also aus, um Poseidon umzustimmen, damit es eben wieder Wasser gibt. Und eine seiner Töchter, Amymone, finde ich lustig irgendwie, nicht Anemone, aber Amymone, wurde auf dieser Suche von einem Satyr überfallen und hat dann Poseidon um Hilfe gerufen. Und Poseidon kam dann auch und hat seinen Dreizack nach diesem Satyr geworfen und dann die Danaide zu seiner Geliebten gemacht, wie das halt so passiert ist. Götter nehmen sich halt einfach, was sie wollen, so. Ja, also sehr unfeministisch. Und an dieser Stelle, an der der Dreizack in einem Felsen stecken geblieben war, sind übrigens dann auch die drei Quellen des Flusses Lerna entsprungen. Amymone hat also ihren Job erfüllt, indem sie angegriffen wurde, weil Poseidon hat mal eben kurz drei neue Quellen für den Fluss
mega nett
erschaffen. So.
Mega nice. 300%ige Erfolgsquote.
So, zurück zu den Zwillingsbrüdern, ja? Ägyptus hat nämlich seine Söhne hinter Danaos hergeschickt, und zwar nach Argos. Und Danaos sollte seine Entscheidung nochmal überdenken und dieser Hochzeit zustimmen, beziehungsweise den Hochzeiten. Und die böse Hinterabsicht, die Danaiden und ihn umzubringen, war aber halt immer noch da.
Ja, aber es geht doch schon gar nicht mehr auf, weil die drei Söhne, also der hat ja dann drei Söhne mehr. Das ist ja mega der Streit dann auch.
Ja, das stimmt nicht, weil Danaos hat magischerweise immer noch 50 Töchter. Dazu kommen wir aber gleich noch.
Was?
Ja.
Also Plothole.
Danaos hat wieder abgelehnt und die Stadt wurde daraufhin belagert von den Söhnen von Ägyptos. Und Danaos hat dann schließlich ja klein beigeben müssen, weil die Stadt ansonsten verdurstet wäre. Und vor der Hochzeitsnacht hat Danaos seinen Töchtern dann scharfe Nadeln und auch Dolche mitgegeben, die sie in ihren Haaren versteckt haben, und hat ihnen die Anweisung gegeben, alle Söhne des Ägyptos zu töten.
Also das quasi Umgekehrte Rivers. Von dem, genau. Was denen passieren sollte.
Genau. Und alle Söhne des Ägyptos wurden auch tatsächlich getötet von ihren newlywed Wives.
Wives, ja.
Bis auf einer.
Weil der war mega cute.
Weil Hypermnestra, die Älteste, hat ihren Mann Lynkeus verschont, weil er ihre Grenzen respektiert hat und auf ihre Jungfräulichkeit, in Anführungsstrichen, achtete. Also basically der Einzige, der Wert auf Konsent gelegt hat und halt keine sexuelle Grenzüberschreitung gemacht hat. So, der hat überlebt. Also schneidet euch davon mal eine Scheibe ab. So, und die Danaiden haben dann ihrem Vater die Köpfe der gemordeten Gatten gebracht und dann hat ihr Vater entschieden, sie einfach mit irgendwelchen random Männern aus der Stadt verraten zu lassen. Und
Moment. Also die haben sich gewehrt, irgendwelche random Dudes, die von seinem Bruder sind, zu heiraten.
Genau.
Und haben dann aber einfach irgendwelche random Dudes aus der eigenen Stadt abbekommen.
Genau. Und
cool.
Und
ja,
Danaos
hey, Win-Win-Situation.
Ja, und Danaos hat den auch als Einstiegshilfe in die Ehe noch Brautgeschenke mitgegeben. Mhm. Also
Porzellanset oder
richtig
eine Küchenmaschine.
So, die Danaiden haben ja aber natürlich eine total krasse Unrechtstat begangen, indem sie halt so viele junge Männer getötet haben.
Ja.
Und Athene und Hermes haben dann mit dem Einverständnis von Zeus die Danaiden im Wasser von dem Fluss Lerna von ihrer Bluttat gereinigt.
What?
Ja.
Okay.
Und trotzdem wurden sie dann zur Strafe von den Richtern des Totenreichs verurteilt, im Tartaros stets mit Krügen Wasser in ein durchlöchertes Fass zu schöpfen.
Also wie so eine Sisyphus-Aufgabe.
Ja, und daher kommt das sprichwörtliche Fass der Danaiden, mit dem man eine endlose, aber nutzlose Arbeit bezeichnet, wie eben auch die Sisyphus-Arbeit.
Reoccurring Theme im Griechischen.
Genau, und wie ihr schon festgestellt habt, wie soll das gehen? Der flieht mit 50 Töchtern und dann sterben 3 und dann verheiratet er noch 50 Töchter. Wie zur Hölle soll das gehen?
Übersetzungsfehler.
Nee, dafür gibt es eine Erklärung. Und zwar gibt es eine Regel. Und zwar, Mondpriesterinnen sind immer in einer Gemeinschaft von 50 Jungfrauen aufgetreten. Was auch immer geschieht, daran ändert sich nichts.
Ach so.
Das ist halt einfach so ein gesetzter Fall. So, und die Aufgabe der Mondpriesterin war es nämlich, dem Land Regen zu bringen, beziehungsweise Brunnen und Quellen zu erhalten.
Ich habe das Gefühl, das ist alles gar nicht so passiert. Kann das sein?
Also hallo.
Ich möchte es jetzt wissen. Ich möchte jetzt wissen, wie die das hinkriegt, 50 zu haben, 3 zu verlieren und 50 zu haben. Ich möchte das jetzt wissen, Dirk. Okay.
Also die Mondpriesterinnen sind dazu da, dem Land Regen zu bringen und Brunnen und Quellen zu erhalten. Und mit einem Sieb oder durchlöcherten Töpfen wurden dann irgendwie über den Kulturen halt Wasser verspritzt. Also Kulturen im Sinne von auch Acker, Land und so weiter.
Mhm. Also mit Gießkannen.
Quasi, genau. Und sodass jetzt eben die Aufgabe der Danaiden in der Unterwelt, Wasser in ein durchlöchertes Fass zu schöpfen oder in durchlöcherte Krüge, ja, irgendwie zu kippen, auch so verstanden werden kann, dass sie über den Tod hinaus auf ewig ihre Funktion als Mondpriesterinnen erfüllen. Und Argolis, also der Bezirk, in dem die Stadt Argos liegt, war eben auch von einer Dürre geplagt, bevor Danaos mit seinen Töchtern dort erschienen ist. Und die haben halt diese Dürre sozusagen beseitigt. Und eine Interpretation besagt eben auch, dass die 3 in Rhodos verstorbenen Töchter, die auch als Telchinen bezeichnet werden, 3 Erscheinungsformen der Mondgöttin Danae sind. So.
Ich sag's jetzt einfach, ich melde mich kurz. Ich sag, hallo, Hanna, darf ich eine Frage stellen?
Ja, stell immer eine Frage.
Weil ich versteh's nicht. was ist jetzt passiert? Also wer ist jetzt gestorben und wer ist nur erschienen?
Also die 3 Töchter,
ja,
die auf Rhodos gestorben sein sollen,
ja,
von den 50, sodass dann nur noch 47 übrig geblieben wären. Ja. Das sind wahrscheinlich nur Erscheinungsformen der Mondgöttin Danae gewesen.
Ach so.
Aber heißt das?
Die waren
das
gar nicht echt.
Ja, genau.
Ja, nee, also, so wie ich das verstehe, setzt man die Danaiden, also die 50 Töchter des Danaos, mit den Mondpriesterinnen gleich.
Ja.
Und
wobei, warte, ich dachte, es gibt immer eine Mondpriesterin, die immer 50 Jungfrauen um sich rum haben muss, oder wie das war?
Nein, die Mondpriesterinnen sind immer in einer Gemeinschaft von 50 Jungfrauen. Das heißt, die Mondpriesterinnen sind die 50 Jungfrauen.
Okay, das heißt,
Und wenn es nur 49 sind, sind es trotzdem immer noch 50, weil das ist die Regel. Weil die Mondpriesterinnen als Konstrukt funktionieren nur als 50.
Okay, ich hätte jetzt sogar fast gesagt, es wäre andersrum, dass man sagt, hey, wir sind zum Beispiel, keine Ahnung, wir sind ein Barbershop-Quartett. Das heißt, wir sind 4 Leute. Wenn einer bei uns stirbt, dann müssen wir halt die Stelle ersetzen, weil ein Barbershop-Quartett muss immer ein Barbershop-Quartett bleiben. Ne? Das heißt, wir sind immer zu viert, egal was passiert. So in die Richtung.
Ja, vielleicht auch so, aber jedenfalls tut sich die Interpretation oder hält sich die Interpretation damit halt auf, überhaupt erstmal zu belegen, dass die Danaiden überhaupt diese Mondpriesterinnen sind, weil sonst würde es halt alles gar keinen Sinn ergeben.
Ja.
Und ein Zeichen eben dafür, dass sie diese Mondpriesterinnen sind, ist halt, dass sie losgeschickt wurden, um Poseidon zu besänftigen. Als sie dann dahin kamen, floss das Wasser wieder, beziehungsweise es hat wieder geregnet, die Dürre wurde aufgehoben. Und sie sind ja auch in der Unterwelt jetzt damit beschäftigt, sozusagen wieder für Regen zu sorgen. Und auch die dieses Schiff, was für 50 Ruder quasi gemacht ist, wurde halt wahrscheinlich von diesen Töchtern gerudert. Und das verweist eben auf das Mondgestirn, was vor der Sonne flieht. Also es ist halt eine andere Geschichte. Aber es sind eben auch wieder 50 Leute, die vor der Sonne weglaufen, wie auch immer.
Eieieiei.
Ja, es ist super verworren. Aber ihr fragt euch sicherlich jetzt auch noch, was mit Hypermestra passiert ist, die ihren Ehemann nicht getötet hat.
Ja, 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 stimmt.
Ah, richtig. Ja. happily ever after oder so.
Ja, die hat sich ja den Anweisungen ihres Vaters widersetzt.
Ah, das ist genauso schlimm wie jemand umbringen.
Und wurde geköpft, danach hat sie dann vor Gericht gestellt.
Oh, Daddy.
Und dort wird sie dann aber tatsächlich von Aphrodite verteidigt, was halt ganz praktisch ist, weil die sagt nämlich, den Himmel verlange es, die Erde mit Liebe zu durchdringen und nach Liebe verlange die Erde. Also die Erde will quasi die Liebe und der Himmel will die Liebe geben, übersetzt. Und der Himmel nun durchtränke sie mit lebensspendendem Nass, befruchte sie mit seinem Regen. Also, ne?
Wieder Wasser.
Genau, ja. Wieder Wasser. Und damit hat sie quasi die Liebe von der Hypermestra zum Lynkeus so beschrieben, dass ihre Funktion als Mondpriesterin nicht gefährdet ist, sondern quasi den Kreislauf von Befruchten und Empfangen sogar noch verstärkt wird oder erklärt wird, wie auch immer.
Mhm.
Ja, also das Übertreten des väterlichen Gebots durch die Hypermestra ist gerade zur Bedingung dafür geworden, dass überhaupt Regen gefallen ist. Ja.
Eieiei.
Ja, aufgeschrieben hat das übrigens, und das ist ja auch immer total spannend, in der Bibel fragen wir uns das ja auch immer, wer solchen Quatsch formuliert und, ne? Ja. Das waren unter anderem Ovid, den kennt man ja, oder auch Herodot von Halikarnas.
Halikarnassos?
Ja, Os ist man sicher nicht so sicher.
Ach so.
Ob der Os, also das Halikarnas oder Halikarnassos heißt, wie auch immer. Und der hat ja ungefähr von 490 bis 430 vor Christus, beziehungsweise vor unserer aktuellen Zeitrechnung gelebt. Also ist schon ziemlich, ziemlich alt. Ich finde, in diesen griechischen mythologischen Geschichten wird es immer noch ein bisschen klarer als in diesen biblischen Stories, dass ziemlich viel davon Mumpet sein muss, weil
ja, das stimmt.
Also so Leute, die dann tot sind und dann sind sie wieder da und dann gibt es irgendwelche GöttInnen, die einspringen und helfen und wie auch immer, ne? Also,
ja. Wobei, da habe ich mich tatsächlich gefragt, nachdem du das erklärt hast mit dem, das Konstrukt sind halt 50 Frauen, dass dann halt auch die Idee zu sagen, das sind meine Töchter, gar nicht die leiblichen Töchter zwingend meinen muss.
Ja, ne? Ja, genau. Also wenn man sich die Liste der Namen anguckt von den also mutmaßlich dokumentierten Töchtern, sind es halt auch alles verschiedene Mütter. Oder nicht alles verschiedene Mütter, aber viele verschiedene Mütter und halt unter anderem auch die griechische Göttin der Erde und so weiter. Also so, das ist ganz wild und ganz verworren. Da kann man auch natürlich sehr, sehr tief noch einsteigen. Aber ich habe euch das vor allen Dingen mitgebracht, weil den Stein des Sisyphus und diese Sisyphus-Arbeit, die kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute. Aber die Danaiden, die sozusagen dieses Wasser in den löchrigen Topf schütten, denn das hört man vielleicht schon mal, aber kann sich darunter vielleicht nichts vorstellen. Jedenfalls ist das die Backstory dazu. Und
wie ist das jetzt nochmal, das Fass der Danaiden?
Genau.
Okay.
Und Heinrich Heine hat dazu tatsächlich auch ein Gedicht geschrieben. Ist ganz kurz, habe ich euch noch mitgebracht. Und zwar lautet das: Der Stein entrollt dem Sisyphus, der Danaidentonne wird nie gefüllt und den Erdenball beleuchtet vergeblich die Sonne. Ja, schön. Sad.
Das hat sich nicht mal gereimt. Dann ist auch kein richtiges Gedicht. Das ist nicht ernst gemeint.
Unreimerreim.
Unreimer.
Was hat jetzt Reiner damit zu tun?
Reim. Ja.
Ja, also eine etwas andere Bibelstory heute mal.
Ich liebe ja griechische Mythologie.
Ich auch.
Ja.
Dirk ist nicht so der Fan davon.
Das sind so viele Namen. Das ist immer das Problem, finde ich. Das ist schon
geil. Du musst schon überlegen, das hat sich jemand ausgedacht.
Die Fantasie, die man damals hatte. Ja. So, oh ja. Gott,
für mich ist das halt ein Beweis dafür. Also immer wieder denke ich über unsere aktuelle Gesellschaft nach. Und denke mir, weißt du, wir haben hier Leute, deren einziger Job ist es, deren Job ist es, zum Beispiel Unterhaltungsformate zu schreiben. Ne? Und wir haben Leute, die machen das wahnsinnig gut. Und natürlich gab es diesen Drang dazu, zu unterhalten und sich Geschichten auszudenken und Erzählungen zu erspinnen, gab es natürlich damals genauso.
Ja,
also
ja.
Davon da muss
ja auch
man
Spiele
ausgehen.
Und ja. Schauspiel und so, ja.
Genau.
Ich finde, ja, finde ich auch voll. Und ich fände es so schön, wenn die biblischen Geschichten auch viel mehr als solche betrachtet werden könnten. Weil ich, versteht ihr, wie unterschiedlich
so
der Ernst in diesen Geschichten ist? Dabei ist beides gleichermaßen meistens relativ unrealistisch.
Ja, ist nicht sogar, also vieles ist ja im Nachhinein sogar auch entstanden aus Geschichten, die,
natürlich die
aus heidnischen
ja, die ähneln
Storys
sich ganz
so, ne?
viel. Die haben, entweder haben sie einen gemeinsamen Background oder die einen sind aus den anderen sozusagen irgendwie entsprungen und man kann
Charaktere
es gar nicht mehr.
Oder so. Ja.
Genau, man kann es ja gar nicht mehr nachempfinden. Wenn man sich die römischen und die griechischen GöttInnen anguckt, kann man ja auch sehen, dass es halt eins zu eins kopiert mit anderen Namen.
Ja,
also in vielen Funktionen zumindest.
Oder auch selbst die Arche-Geschichte ist ja uralt. Jetzt habe ich gerade ganz vergessen, wie das heißt. Ja. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber das kommt in ganz vielen Kulturen vor und so.
Genau, und ich fände es irgendwie total schön, weil, also ich finde, diese Geschichte jetzt ist eine ganz ähnliche Geschichte wie viele Bibel-Stories, die ich schon mitgebracht habe. Und trotzdem fällt es uns viel leichter, das irgendwie absurd zu finden und zu sagen, ja klar, das hat sich jemand
ausgedacht.
Ja,
weil die Rechenfehler gemacht haben.
Aber also ich meine, so.
Ja,
und stimmt schon.
Irgendwie fände ich das schön, wenn die Bibel ein bisschen weniger halt als Grundlage genommen werden würde. Das sage ich ja immer wieder. Mhm. Und das ist, wenn man das halt liest als ein Unterhaltungsformat, dann kriegt das ja eine völlig andere Bedeutung.
Ja.
Und natürlich kann man aus solchen Geschichten auch Rückschlüsse auf das Leben damals ziehen.
Ja, absolut, ja.
Und es ist ja auch interessant, wie eben dieser eine Gott in der Bibel sozusagen überhaupt entstanden ist und was quasi seine Funktion als Gott ist, beziehungsweise die Eifersucht dieses Gottes irgendwie existiert auf irgendwelche Kulturen auch, wo halt viele Götter unterwegs sind, GöttInnen, so wie jetzt zum Beispiel eben in Griechenland oder was auch immer. Also das ist ja, und es ist alles Menschen ersponnen.
Ja.
Und
da hat sich eigentlich haben sich irgendwelche Leute einfach Stories ausgedacht, um sich die gegenseitig zu erzählen. So.
Ich war letztens wieder, ab und zu schlafe ich in Hotels. Wenn ich irgendwo zum Beispiel eine Reise hinmache.
Ja, und dann hast du in Spiegel TV irgendwas angeguckt.
Ja, irgendwie. Also ich guck ja sonst sehr, sehr selten Fernsehen. Und da gab es dann irgendeine Doku darüber. Und ich glaube, es ging tatsächlich um Arche Noah. Das ist die Gilgamesch-Saga. Das ist eine uralte Saga. Ich glaube, es gehört zu den ersten aufgeschriebenen Sagen, so in die Richtung, die wir überhaupt in der Menschheit haben. Und ich glaube, dass da halt so eine Doku gab, wo jemand meinte, hey, wenn so Stories auftauchen und die haben wir irgendwie bei den Inkas gesehen und bei den ÄgypterInnen und aber auch im Griechenland und sonst wo, dann kann es eigentlich nur eine Erklärung geben.
Aliens.
Todbringende Aliens.
Ja.
So Stories, die halt Aliens an verschiedenen Orten der Welt halt hinterlassen haben.
Ja, die Menschen konnten sich gar nicht treffen und haben trotzdem dieselben Geschichten. Und deswegen
können
nur Aliens es gewesen sein, die Geschichten mitgebracht haben. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Aber ist die Kreativität von Menschen wahrscheinlich irgendwie, ist irgendwie ähnlich vielleicht.
Ja. Ja, aber über die Aliens müssen wir nochmal sprechen, glaube ich. Ja. Ich glaube, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ist ganz wichtig.
Ja, ich möchte da mal kurz eine Lanze dafür brechen.
Für die Aliens?
Tatsächlich. Hm. Also,
okay.
Ich habe letztens mit jemandem drüber gesprochen, weil da ging es in einer Serie Sex Education. Viele von euch haben die wahrscheinlich gesehen. Da gibt es eine, die ist total Alien-versessen und ihre Partnerin findet es irgendwie schwer zu glauben und da gibt es so ein bisschen so Differenzen. Und da habe ich halt gesagt, ich bin da so voll auf ihrer Seite. Natürlich gibt es Aliens.
Ja,
vielleicht
also,
nicht so, wie wir uns halt das vorstellen, aber
ja, das
also die
Fall.
Wahrscheinlichkeit,
ja, ja.
dass halt irgendwo Leben unterwegs ist, ist halt so, also ist halt einfach gegeben. Und deswegen, also natürlich nicht in Grün und irgendwie IT nach Hause
so
telefonieren.
Augen,
so.
Also
vielleicht auch schon, aber also most likely not. Aber es wird halt irgendein Leben geben irgendwo. Und wenn man das als Alien bezeichnen will, dann bin ich voll dabei, dass ich sage, ja klar, Aliens. Dass die sich hier einmischen, eher nicht.
Nee.
Aber dass sie existieren?
Ich meine, das untersucht die Wissenschaft ja auch tatsächlich aktiv. Also die suchen ja auch nach Leben auf anderen Planeten. So. Das ist ja auch, also das ist tatsächlich, also relativ.
Aber Dirk, erklär mir doch mal, was in Roswell passiert ist. Erklär mir das doch mal.
Ja, und warum die da so geheim
Kornkreis.
Sind. Ne? Ja, genau.
Kornkreis.
Ja, Kornkreis.
Erzähl mir doch mal,
auch schon.
Erzähl mir doch mal, was da in Mexiko als versteinerte Aliens vor Gericht gezeigt wurde, ja. Wo renommierte Ärzte und Ärztinnen, die garantiert total renommiert sind und nicht weird sind und schon vorher komische Claims gemacht haben, echte Tests gemacht haben. Dirk, erklär mir das doch bitte mal.
Ja, nee, kann ich, das gibt's nicht.
Aha.
Ja, ja.
Aha,
also wie auch immer.
Aber hat er
demonstriert. Kann ich noch abschließend was sagen?
Entschuldigung.
Oder Fragen an unsere ZuhörerInnen. Ich weiß ja, dass viele von euch die Bibelstunde sehr schätzen. Und wenn es dann darin tatsächlich um die Bibel und vielleicht auch um die, ja, weiß ich nicht, das Zerlegen von irgendwelchen unsinnigen Übersetzungen und so geht. Die Frage ist, interessieren euch solche vielleicht nicht so ganz populären griechischen mythologischen Stories auch oder seid ihr
was
da
mit
eher
ägyptisch
raus?
Und so?
Ja, oder
okay. Das heißt, du machst eigentlich so eine Mythologiestunde.
Genau.
Ja.
Also, weil mich interessiert das total und ich finde die Interpretation darin auch total spannend und ich finde halt auch interessant, diese Überschneidung von der Misogynie darin zu sehen. Mhm. Also, weil in der griechischen Mythologie gibt es zum Beispiel voll oft so Frauen, die so anscheinend so voll viel selber machen und dann werden sie aber immer dafür bestraft.
Also, außer die Göttinnen. Bei denen ist ja, glaube ich, halbwegs okay.
Ja, genau, aber die, also, ja, genau. Und die
aber die sind auch
dann,
ganz oft ziemlich scheiße, aber die Götter auch.
Also alle sind eigentlich immer scheiße.
Ja.
Wie auch immer, also falls ihr da euren Senf dazu zu geben habt und mir da irgendwie Feedback geben wollt, dann macht das gerne, auf welchem Kanal auch immer, weil das hilft mir bei meiner Themenwahl.
Ja, sagt mal Bescheid, weil dann muss ich vielleicht ein neues Intro bauen. Mit so Mythen, und dann so Getrommel und
Mythen.
Ich gucke einfach, was bei
Geschenke,
Lesch.
Geschenke, Mythen.
Was so bei Leschs Kosmos irgendwie als Sound kommt, das mache ich da ganz schlecht
Age
nach. Irgendwie sowas.
Oder so. Irgendwie sowas.
Ja, wir kriegen das hin. Also sagt mal Bescheid, würde mich interessieren.
Tschüss.
Sind wir schon fertig? Ist
ja,
das Ende der Folge?
Hast du noch was oder hast du noch
sind
was?
Wir am, sind noch, wir ja. am Ende der Folge angekommen?
Ich glaube ja. Es ist auch jetzt schon wieder eine Stunde.
Ich finde, Danaidenhagel klingt halt auch wirklich.
Oder?
Wie so ein
Danaidenschauer hast du gesagt, oder?
Ich habe gar nichts dazu gesagt.
Nee, nur die Danaiden hast du gesagt.
Du hast das
ich
gesagt.
Ich habe Danaidenschauer gesagt. Ich finde, es klingt auch entweder wie eine ziemlich coole Dusche.
Danaidenschauer.
Ja.
Ja, aber das ist ja,
ja
dann auch.
Ich habe
so,
mir eine Danaidenschauer einbauen lassen. War nicht ganz günstig, aber es hat sich total gelohnt.
Aber nee, das mit diesem, also mit den Sternschauer ist ja, also mit dem Stern. Ja doch, Schauer kann man ja sagen. Ich war jetzt tatsächlich Schauer immer noch bei der Dusche. Viele Planeten und Monde sind ja auch nach griechischen und nach römischen Gottheiten und mythologischen Figuren ja auch benannt. Also dadurch, und auch die ganzen Sternbilder. Also das ist ja auch jetzt da gar nicht so weit weg eigentlich. Also es ist schon, kann man
ja,
schon,
es gibt keinen Danaidenschauer. Ich habe gerade mal
geguckt.
Ich habe letztens gelernt, dass nur der Uranus nicht reinpasst. Alle anderen sind, glaube ich, nach griechischen Göttern und nur Uranus nicht. Und deswegen sollte der umbenannt werden. Kam, glaube ich, bei Vsauce Shorts irgendwie. Aber
das kann sein, ja.
Ich finde auch Uranus ist, also im Deutschen ist es nicht so schlimm, aber diese Standardwitze über Uranus im Englischen sind natürlich auch irgendwann
childish.
Und das ist ja ein Humor, den können wir hier nicht unterstützen.
Warte, alle Planeten sind wonach benannt? Welche Sprache?
Nach griechischen Göttern.
Ja, aber Uranus ist auch, also Uranus ist griechisch. Uranus ist lateinisch.
Irgendwie, warte mal, ich da das hat irgendwie
also
nicht
Jupiter,
ganz ins Namens,
also,
Namensschema gepasst.
Merkur, das, Mars,
guckt
Jupiter.
Euch das selber an, das war Vsauce, ganz toller YouTube-Channel, der hat das quasi dargelegt, wieso man Uranus umbenennen sollte.
Uranus.
Und weil der passt nicht ins Namensschema der anderen.
Es gibt ja auch eine Regel, mir fällt sie jetzt nur nicht ein. Also irgendwas ist nach römischen Göttern und irgendwas ist nach griechischen Göttern benannt. Und ich glaube, die galileischen Monde sind ja hier Io, Callisto, Ganymed und Europa.
Auch alles griechisch.
Alles griechisch. Enceladus?
Weiß ich nicht.
Titan?
Finde doch das mal raus.
Mond? Wie das? Mond?
Mond. Erde. Mond.
Ja.
Also der Enceladus ist lateinisch.
Ja. Genau, aber es gibt irgendeine
ist vielleicht
Regel, glaube ich.
Vielleicht auch später gefunden worden. Egal. Ja, Dirk, irgendwann erzählst du uns vielleicht mal was über die Regel.
Aber der Enceladus ist griechisch. das Dos am Ende ist immer griechisch und das Dus ist lateinisch. Ohne Spaß, das ist beim Uranus auch so.
Ja, ich weiß, aber nur weil du jetzt, also du kannst ja nicht hingehen und sagen, naja, Marsos ist der griechische, Marsus ist der lateinische Gott. Das stimmt einfach nicht. Also es gibt
aber bei denen stimmt Endung, das.
Ja, haben die einfach denselben Namen in beiden Kulturen gehabt? Ja. Weil ich glaube nämlich, dass es ein Pendant dazu gibt mit dem anderen Namen. Findest du das jetzt noch raus?
Ja, oh, wie heißt das denn? Mars ist doch der Kriegsgott, der römische Apollo. Kriegsgott und der griechische Kriegsgott ist doch hier.
Apollo?
Nee, Apollo ist der, keine Ahnung.
Enceladus ist der Name eines Giganten aus der griechischen Mythologie. Pipapo, pipapo.
Ja. Machen wir mal hier live.
Enceladus. Ja, vielleicht. Es ist auf jeden Fall griechisch.
Caelus oder Caelus.
Ja, ist Uranus, ne?
Das wäre das Pendant dazu und Uranus heißt aber eben nicht Caelus, sondern Uranus.
Wie auch immer.
Warte, ich habe das jetzt hier auf Reddit auch gefunden.
Ja? Das ist immer die beste Quelle auf jeden Fall.
Seven of the eight planets are named after the Roman gods, whereas Uranus is named after Uranus, the Greek god of the sky. Even Pluto is Roman, thus changing Uranus's name to Caelus, the Roman equivalent of Uranus, would be more appropriate.
Es ist nicht Uranus, Mensch. It's Uranus.
Sondern?
Uranus.
Nee, es ist Uranus.
Nein. Mensch.
Uranus.
Ja, aber der Enceladus ist halt wirklich auch ein griechischer Gott.
Kann ja sein.
Aber ich glaube, dann ist
ohne
das die Regel.
Namen.
Meine Story bleibt trotzdem stehen.
Okay.
Und mit diesen Informationen. Guck mal, das war schon wieder interessant. Jetzt haben wir das noch ausdiskutiert. Sagen wir Tschüss für heute.
Ich spreche da eine Lanze für den Enceladus.
Ja, und für jetzt.
Okay, gut. Toll. Der freut sich sicherlich. Freut sich genauso wie der Mond, auf den jetzt die nächste Rakete kracht, ohne ruhig sanft zu landen, weil Sachen wieder nicht klappen. Weinst du jetzt, Hanna?
Ja,
ich bin weniger aggressiv
weniger
jetzt. Ich weine gleich zurück.
Ich nehme jetzt erstmal meine Tabletten, die mich weniger weinen lassen.
Okay. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr im neuen Jahr noch dabei seid. Und danke euch beide für eure auch Facts heute, dass ihr mir noch was beibringt. You. Ich habe auf jeden Fall was gelernt.
Ich auch.
Und jetzt mache ich Feierabend.
Euch auch.
Endlich.
Tschüss.
Endlich Feierabend. Abschalten.
Tschüss. Gebt uns mal Feedback. Bye.
Ja, tschüss.
Nicht vergessen, gib mal eine Spotify-Bewertung. Das hilft wirklich weiter. Dankeschön.
Folgt uns auch. Tschüss. Tschüss.
Ja.
Ja, online.
Und auch Kofi ist auch okay.
Auch
tschüss.
Kofi,
ja,
tschüss.
Online. Ja, nicht
und viel Spaß mit den Mützen. Die sollten inzwischen angekommen sein. Tschüss.
Haben wir eine Sekunde, dass ich mir ein Wasser holen kann?
Ja.
Klar.
Mein Hals ist so nass. Trocken.
Es ist so nass?
Mein Hals ist so nass. Ich muss kurz noch mich auf meine Donut widersetzen.
Ach so, wegen deinen Poppetes.
Ja.
Anna muss sich dem Donut widersetzen.
Ich mach keine Outtakes mehr heute. Ich bin ein einziger Outtake.
Ich bin Intake.
Ich gebe mir jetzt erstmal ein Outtake.
Happy Pills.
Happy Pills. Nach Happy Po. Vom Erfinder von Happy Po. Happy Pills.
Ich war irgendwie bei Happy Meals.
Ja. Ja, aber Happy Pills könnte auch ein Bier sein. Sei ja auch ein guter Name.
Oh Gott.
No!
Das ist echt gut.
Jetzt kommt wieder jemand auf die Idee, Aktien anzulegen. Unternehmen, das Happy Pills heißt.
Happy Pills. Ah, ja.
Wie emotionslos fandest du das?
Schön, ich höre jetzt mit
Schön.
Schön emotionslos. Super.